Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge Teile der Lösung live. Und es ist mir mal wieder Freude wie Ehre, euch zu diesem spannenden Gespräch begrüßen zu dürfen. Und nicht nur euch. Ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast zu Gast, nämlich diesmal Jeanette Zeuner von der Ethikbank. Hallo, Jeanette ist nicht nur ein Wirbelwind in der Welt des Online-Marketings, sondern auch eine Pionierin, wenn es darum geht, dem digitalen Wandel im Finanzsektor mitzugestalten. Und ihre Leidenschaft für das Internet und ihre Überzeugung, dass Banken eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, machen sie heute für mich zur idealen, faszinierenden Gesprächspartnerin. In unserem heutigen Gespräch werden wir hoffentlich tiefer in die Welt der ethisch-ökologischen Finanzdienstleistungen eintauchen und herausfinden, wie die Ethikbank dabei hilft, einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Und wir werden uns mal die Philosophie der Bank anschauen und ihre Anlagekriterien erkunden und herausfinden, wie Transparenz und ethisches Handeln im Finanzwesen praktisch umgesetzt werden können. Ich denke mal, ein Highlight von unserem Gespräch könnte sicherlich die Frage werden, wie kann eine Bank in der heutigen Welt nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern auch einen Beitrag zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft leisten. Also bleibt dran. Ich hoffe, dass das Gespräch für euch inspirierend wird und ihr neue Einblicke gewinnt. Nicht nur das, sondern vielleicht auch, dass wir zusammen erkunden, ja, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld unsere Welt nachhaltig beeinflussen kann. Jeanette, schön, dass du am Start bist. Guten Abend.
Ja, danke für die Einladung. Das war ja wirklich mal eine Wahnsinnsanmoderation, wirklich. Jetzt setzte mich ein bisschen unter Druck.
Nein. aber ich habe tatsächlich eine ganz gute Frage für den Anfang. Mhm. Nachhaltigkeit ist in der Finanzwelt ja kein ganz neuer Begriff mehr. Aber die Art und Weise, wie Banken diesen Begriff interpretieren und umsetzen, das variiert ja dann doch sehr stark. Und nicht nur deshalb werden Banken oft sehr kritisch betrachtet. Die Ethikbank hebt sich aber durch ihre klaren ethischen Prinzipien sehr positiv davon ab. Der Name soll ja auch irgendwie Programm sein. Und deshalb die erste Frage, was macht die Ethikbank denn zur Ethikbank?
Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Die Ethikbank hat vor über 20 Jahren, also das ist nicht so, dass wir dann Trend nachgegangen sind oder jetzt auf irgendeinen Zug aufgesprungen sind. Nein, wir haben tatsächlich, wenn man es so sieht, schon 20 Jahre Berufserfahrung im nachhaltigen Banking. Das heißt, die Ethikbank legt alle Kundengelder. Nicht nur einen kleinen Fonds oder noch einen Fonds, sondern alle Kundengelder, alle Kreditvergaben werden nach strengen ethisch-ökologischen Kriterien angelegt oder beziehungsweise Kredite vergeben. Da gibt es keine Ausnahme, da gibt es kein bestimmtes Produkt, wo wir sagen, da ist es nicht so oder nur in dem Produkt hast es. Das betrifft tatsächlich das komplette Kernbankgeschäft. Und das macht die Ethikbank zur Ethikbank. Kurz und knapp. Plus, wir erzählen das nicht nur jedem, sondern die Kunden können das natürlich auch alles im Internet nachvollziehen. Ja, wir machen alle Anlagen transparent in unserer gläsernen Bank, alle Wertpapiere, Kreditvergaben, Beteiligungen, sogar den kompletten Prozess, wie wir zu dieser Anlageentscheidung gekommen sind. Da gibt es Positivlisten von Unternehmen, da gibt es Negativlisten. Warum ist dieses Unternehmen nicht in unserem Anlageuniversum? Warum ist das Unternehmen auf der Positivliste? Das heißt, auch dieser komplette Prozess der Entscheidungsfindung, den haben wir komplett veröffentlicht. Und ich denke, gerade weil wir so agieren am Markt und das schon seit über 20 Jahren, sind wir so erfolgreich und haben einen guten Zulauf. Und weil die Kunden dann doch noch kritisch sind, auch mitdenken, sehen die, denke ich, die kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen den Banken, die es wirklich ernst meinen, und anderen Banken, die sich vielleicht so das grüne Mäntelchen anziehen wollen.
Mhm. Seit 22 Jahren ist das, ne? 2002 wurde die gegründet. Ich freue mich sehr, weil das, was du gerade so alles angeteasert hast, da gehen wir auch nochmal genauer drauf ein in der nächsten Stunde. Jetzt würde ich dich nochmal gerne fragen, was bedeutet denn nachhaltiges Banken für dich ganz persönlich?
Für mich ganz persönlich bedeutet es einerseits, bewusst mit seinen Geldern umzugehen, verantwortungsvoll mit seinen Geldern umzugehen. Das heißt letztendlich auch zu hinterfragen, was macht die Bank, bei der ich mein Geld habe, und wenn es nur 10 Euro auf dem Girokonto ist, final mit diesem Geld. So, das ist eine Entscheidung, die muss jeder selber für mich treffen und jeder für sich selber treffen. Und für mich ist es tatsächlich dann dieses ganzheitliche Denken, dieses ganzheitliche, was eine Bank mit den Geldern machen kann. Ich weiß, bei der Ethikbank oder bei anderen nachhaltigen Banken ist mein Geld nicht in Kriegswaffen investiert, ist nicht in Kohlekraft investiert. Das heißt, ich blicke über den Tellerrand hinaus und sage, ich lebe Bio, ich habe Ökostrom. Aber letztendlich, jeder, der sich mit der Frage beschäftigt, was macht aber die Bank letztendlich mit dem Geld? Das macht für mich nachhaltiges Banking aus. Sich darüber bewusst zu sein, dass meine 5 Euro auf meinem Girokonto auch etwas bewirken können. Auch wenn es nur 5 Euro sind.
Ja, gehört zum demokratischen Prozess eigentlich auch dazu. Dazu gucken, wie man das Geld gibt und was die Leute, denen man das Geld gibt, was die dann damit anstellen und machen.
Ganz genau.
Gibt es so häufige Missverständnisse oder Vorurteile, denen du begegnest, wenn du die Ethikbank und ihre Mission Menschen erklärst?
Was ist Missverständnisse? Ich denke, es ist eher immer so überraschend, also so ein Überraschungseffekt. Also tatsächlich die Frage Ethik und Bank, wie passt das? Das musst du mir mal genauer erklären. Aber
schade eigentlich, dass das so drin ist.
Das ist halt tatsächlich im Laufe der Jahre, ne, wir hatten eine Finanzkrise, da haben Leute nicht ganz so super mit den Kundengeldern gewirtschaftet. Das ist natürlich dann, Banken haben irgendwann leider einen schlechten Ruf abbekommen. Und
damit müsst ihr jetzt dealen.
Damit mussten wir tatsächlich dann irgendwann umgehen. Und deswegen ist es halt auch so in den Köpfen der Bad Banker, der nur auf Rendite aus ist, dem ganz egal ist, was mit dem Geld passiert, Hauptsache Profit. Von diesem Gedanken haben sich die Gründungsmitglieder der Ethikbank damals halt verabschiedet, indem sie gedacht haben, nein, es muss auch anders gehen. Ne? Man kann auch wirtschaftlich erfolgreich sein und trotzdem verantwortungsvoll mit den Kundengeldern umgehen.
So. Genau, also Rendite ist ja nicht per se was Schlechtes, sondern richtig, wenn man damit was Gutes anstellt.
Ja, natürlich. Auch die Ethikbank, auch wir müssen Gelder erwirtschaften, damit das ganze Konzept auch noch auf einem soliden Fuß steht, sozusagen. Ne?
Damit es auch attraktiv wird für Menschen.
Ja, richtig. Damit wir auch im Endeffekt, wir haben tolle Mitarbeiter, wir sind ein kleines Team und die arbeiten hart und engagiert und die möchten am Monatsende natürlich auch ihr Gehalt auf dem Konto haben. Deswegen müssen wir natürlich auch solide wachsen, nicht überdimensional, aber gesund, sage ich mal. Ja.
Voll. Ja, bevor wir jetzt tiefer in die ganzen Themen nochmal reingehen, würde ich gerne nochmal rauszoomen und noch ein bisschen was über dich erfahren. Du wurdest auf der Webseite, habe ich ja in der Anmoderation schon mal erwähnt, als Wirbelwind beschrieben, als du zur Ethikbank kamst. Habe ich als Zeichen deiner Energie und deines Engagements so verstanden?
Ja, das war damals, ich habe angefangen, ich bin kein Banker. Ich kam aus einem ganz anderen Bereich. Kam aus dem Sportbereich, habe vorher Sportveranstaltungen organisiert, dort aber in der Sportagentur auch schon alles Mögliche online gemacht, Veranstaltungen, Athletenbetreuung, also sozusagen das Mädchen für alle, Pressemappen, Pressearbeit, und hatte mich dann klassisch als Marketingassistentin tatsächlich in der Bank beworben. Auch, muss noch dazu sagen, auch für unsere Mutter, die Volksbank Eisenberg, ja, die ja noch hinter der Ethikbank steht. Und war am Anfang dann selber überrascht, wo es hieß, ja, wir möchten gerne, dass sie für uns arbeiten, allerdings für die Ethikbank. Und ich dachte erstmal, hä? Ich? Warum ich für die Ethikbank? Warum, weshalb, wieso? Aber gerade das, da mal jemanden reinzubringen, der mal mit einem neuen Blick drauf geht, der neue Ideen hat, auch, wie ich schon sagte, der Weg war anfangs das klassische Marketing, ne? Also ich habe angefangen, Werbemailings per Post noch zu schreiben, zu versenden. Wir haben Marketingbudgets für jede Menge Printanzeigen in Magazinen und Zeitschriften. Wir haben dort, also wie gesagt, noch ganz klassisch, ja, wie man es halt von, ich sag mal, von früher, das hört sich an, wie als wäre es schon 100 Jahre her, ist ja tatsächlich, ich bin jetzt fast 15 Jahre dabei, also ich habe also Ende 2009 angefangen tatsächlich. Und wir haben dann aber relativ schnell, habe ich gesagt, ich kann, wo kannst du noch unterstützen? Und ich habe gesagt, ich kann gern in den Online-Bereich mehr reingehen und habe dort angefangen, mit die Webseite zu pflegen. Dann kam das ganze Thema Social Media und dann habe ich gemerkt, oh, das ist wachsend, das bewegt sich alles so schnell, habe dann quasi noch eine Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager und Social Media gemacht und dann immer mehr in diesem Bereich gearbeitet, bisschen weg vom klassischen, mehr hin zu Online-Geschichten. Wir haben einen Blog gemacht, wie gesagt, das ganze Social Media, die ersten Schritte auf Facebook getan und das, ja, ich bin halt hier mal mitgewirbelt, da mal mitgewirbelt. Das ist auch heute noch so in allen Bereichen irgendwo noch mit aktiv. Und deswegen ist das damals so, also ehemalige Vorstandsmitglied hat das dann mal so beschrieben, der Wirbelwind irgendwie. Ja,
ist ja eigentlich ganz schmeichelhaft.
Ja, also ich habe es jetzt nie negativ gesehen. Ne? Ich wirbel ja heute noch fleißig und kräftig rum, genau.
Kannst du dich an einen Moment erinnern und dazu vielleicht eine Geschichte teilen, wo deine persönliche Sicht auf Nachhaltigkeit oder Ethik im Finanzwesen, wo das geprägt wurde oder wo du so einen Aha-Moment hattest und das, boah, das macht richtig dolle Sinn?
Relativ zeitnah tatsächlich in den ersten Monaten, als ich dort angefangen habe, weil ich bin damals in meinem jugendlichen Leichtsinn, also nicht mehr ganz so jugendlich, also wirklich auch blind durch die Welt gegangen. Also ich habe mir da keine Gedanken gemacht, woher der Strom aus der Steckdose kommt und was passiert, wenn ich mein Fleisch jetzt hier ständig TK und kaufe. Und dann fängst du in der Ethikbank an und fängst das erste Mal an, dich damit zu beschäftigen, wie eine Bank funktioniert, was mit meinem Geld auf der Bank eigentlich passiert. Und
das ist ja schon krass genug, ne?
Und du denkst, du siehst Kriege in der Welt, du weißt, es gibt Länder, da müssen Kinder arbeiten und du weißt dann, dir wird dann irgendwie bewusst, boah, und es gibt Banken, die finanzieren das, die unterstützen das. Die finanzieren Staudammprojekte und wo indigene Völker vertrieben werden. Und ich denke mir immer, will ich das? Ne? Man lernt die Kunden kennen, man lernt die Beweggründe der Kunden kennen. Warum suchen sie aktiv nach einer nachhaltigen Bank oder nach einer grünen Bank? Und es hat tatsächlich nicht sehr lang gedauert, dann hatte ich schon Ökostrom. Und das waren so die ersten Schritte, ne, wo man sagt, was kann ich eigentlich tun, um nachfolgenden Generationen den Planeten noch genauso schön zu hinterlassen, wie ich ihn dann mal vorgefunden habe. Und es sind dann kleine Schritte. Ne? Niemand ist perfekt und wir alleine, wir werden auch die Welt nicht retten, sage ich mir immer. Aber jeder kann für sich selber entscheiden, auf weniger Plastik, also Plastik zu verzichten oder regional einzukaufen, saisonal. Wo kommt mein Fleisch her? Verzichte ich ganz auf Fleisch? Muss ich noch so viel Fleisch essen? Das sind dann so Prozesse, die mit jedem Monat mehr, die man bei der Ethikbank gearbeitet hat, immer mehr im Kopf verankert wurden. Und das war so dann auch ein Prozess für mich. Und hätte mir damals jemand gesagt, dass ich 10 Jahre später mit Kindern und Jugendlichen auf einer Fridays for Future Demo mein Schild hochhalte, hätte ich gesagt, ja, ganz sicher. Ne? Also das ist so mein eigener Weg. Ich habe auch meine Eltern beim Hausbau oder beim Umbau des Hauses auch gesagt, hier erneuerbare Energien, baut euch Solar aufs Dach, geht weg von den ganzen altbackenen Geschichten, Wärme, also man geht halt ein bisschen bewusster durchs Leben. Nicht perfekt, wie gesagt, ich bin keine Heilige. Ich liebe auch noch Fernreisen und andere Geschichten, wo ich sage, ja, mein ökologischer Fußabdruck ist sicherlich nicht perfekt, aber es setzt auf jeden Fall, und es geht nicht nur mir so, das geht auch anderen Kolleginnen und Kollegen so, es setzt schon ein Umdenken ein, weil du ja jeden Tag irgendwie damit konfrontiert wirst. Hm, und es ist ja, also nicht schlimm.
Ich stimme da total zu. Wir haben viel, viel, viel mehr Macht, als wir eigentlich denken, die Welt mitzugestalten, weil jede Entscheidung ist quasi eine wertvolle Entscheidung.
Genau.
Und wenn wir die halbwegs, nicht perfekt, ne, ich bin da auch total Fan von, jetzt nicht so auch mal fünfe gerade sein zu lassen und nicht so verbohrt, oder ne, sonst macht's ja auch keinen Spaß, muss ja auch Spaß machen, aber jede Entscheidung, die wir treffen, hat eine Auswirkung. Ob das eine Kaufentscheidung ist, ob das die Entscheidung ist, welcher Bank wir unser Geld leihen, ob das, egal welche Konsumentscheidung ist, ob wir nett zu unseren Mitmenschen sind oder nicht, das ist alles eine Entscheidung, die wir treffen können, was im Prinzip wie ein kleiner Stein, den wir übers Wasser flitschen lassen, einen Effekt auf das Ganze hat und konzentrische Kreise schlagen kann. Ich habe eine kleine Quizfrage für alle, die zuschauen dabei. Okay. Nicht für dich. Du weißt die Antwort.
Kann ich was gewinnen?
Du kennst die Antwort, ja, das wäre auch nicht fair. Okay. Aber alle, die hier zuschauen, sich das später anschauen, ihr könnt leider nichts gewinnen, aber die jetzt live zuschauen, ihr könnt was gewinnen. Nämlich ist die Quizfrage, welcher Kredit der Ethikbank wurde speziell für nachhaltige Bauvorhaben konzipiert? Wo wir gerade das Beispiel hatten von deinen Eltern. Mhm. Vielleicht passt das ja. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welcher Kredit der Ethikbank wurde speziell für nachhaltige Bauvorhaben konzipiert? Wenn ihr die Antwort kennt, weil ihr Ethikbank-Fan seid, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und gewinnen könnt ihr einen Freifahrt-Selfcare, das ist ein Online-Kurs. Den schenke ich euch dann. Falls du, Jeanette, falls du siehst, dass diese Antwort da landet, weil du kennst die Antwort ja, sag gerne mal Bescheid, ich habe da so einen Löffel vorklemmen und sehe vielleicht nicht alles direkt.
Ja, scheint eine schwierige Frage zu sein.
Ja, lasst euch Zeit. Wenn ihr es nicht wisst, ihr könnt auch nachher recherchieren.
Falls meine lieben Kolleginnen und Kollegen zugucken, nicht verraten.
Ah, ihr könnt auch mitmachen. Hauptsache.
Genau, dann macht mal mit.
Selfcare ist ja auch was, das tut allen gut. Das könnte man eigentlich, kann man eigentlich viel verschenken.
Jetzt ist Frau Schlagmann, ich sehe, dass Sie da sind. Wie heißt der Ethikbankkredit, der speziell für besondere Bauvorhaben konzipiert wurde? Antwort bitte in die Kommentare. Sie
sehr
können
gerne.
Was gewinnen.
Weiter in einer Welt, in der Finanzen, wo eigentlich jeder Kunde eine Königin ist und andersrum, hat die Ethikbank wiederholt hohe Kundenzufriedenheitswerte erreicht und auch dafür schon einige Preise abgestaubt, was für eine Bank ja sicherlich nicht selbstverständlich ist. Was denkst du, setzt die Ethikbank in Sachen Kundenbeziehung und Kommunikation anders um als herkömmliche Banken?
Also das ist auch eine Sache, wo ich sage, die Antwort kam, der Öko-Baukredit jetzt übrigens.
Ah, sehr gut.
Von der Jessie.
Nee, dann schreibe ich dich auf, Jessie, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
der Service, genau, beim Service war man, das ist auch etwas, worauf wir wirklich immer besonders stolz sind, weil wir gerade durch die Tatsache, dass wir als Direktbank unterwegs sind, das heißt, wir sitzen mit unseren Kunden nicht am Tisch, wir können nicht per Handschlag, wir haben nicht vis-à-vis, wir kommunizieren per Telefon und per E-Mail. Aber das tatsächlich auch also die Menschen, die dahinter stecken im Kundenzentrum, liebe Grüße, die machen das wirklich auch seit vielen Jahren mit Leidenschaft für den Kunden. Unser großer Vorteil ist, da kommt noch jemand, Öko-Baukredit.
Ja. Genau. Sehr gut, ja, top. Schön, dass ihr mitmacht. Ihr gewinnt alle. Selfcare ist super wichtig.
Also der Fakt, dass wir wirklich noch eine kleine mittelständische Bank sind, ist auch ein Riesenvorteil, was Kundenservice angeht. Das heißt, die Kunden rufen an und haben einen Ansprechpartner. Da geht keine Maschine oder so ran. Also das heißt, die rufen an und sie hören nicht, bitte wählen Sie die 1, bitte wählen Sie die 2. So. Und in 20 Minuten werden sie mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Nein, die Kunden rufen an, die haben die Nancy Bertel am Telefon, den Justin Pötsch am Telefon. Das ist das gleiche Team, sie haben den gleichen Ansprechpartner. Wenn sie Probleme bei der Kreditanfrage haben, rufen sie bei meiner lieben Silke Schubi an. Auch hier liebe Grüße. Bekommen sofort Hilfe. Das heißt, es ist kein riesen Callcenter irgendwo ausgelagert. Es sind Menschen, die haben in der Ethikbank gelernt, auch Auszubildende, die schon dabei sind und dabei geblieben sind. Und das ist, wie gesagt, unsere Stärke. Deswegen, eben weil wir keine riesen Großbank sind, sind wir in der Lage, auf Kunden-E-Mails individuell zu reagieren, schnell zu reagieren. Wir haben unsere Servicegarantien, wo wir sagen, 24 Stunden, werktags zumindest, Kreditanfragen, die schnell bearbeitet werden, kurze Dienstwege. Also wenn der Kunde sagt, ich habe eine Frage zu meinem Kredit, ich brauche jetzt mal den Herrn Prüfer, dann kriegt er den Herrn Prüfer und nicht den 50. Berater. Also wir sind schnell menschlich auch irgendwo. Also es menschelt immer so ein bisschen zwischen uns und unseren Kunden, sage ich mal.
Sehr schön.
Weil halt wirklich noch Menschen arbeiten, die wirklich schon mit Herz und Seele noch dabei sind. Auch Banker sind, die das gelernt haben. Und das macht den Unterschied auch aus.
Klar, Beziehung macht einen super Unterschied. Ja. Wenn man nicht nur eine Nummer ist oder irgendein anonymes Tastenfeld oder so, dann hat man ja selber als Kunde auch total, oder dann kommt Vertrauen da rein, dann denkt man sich, oh, da ist jemand, hat sich mit mir beschäftigt, da bin ich mehr als nur eine Zahl. Da werde ich nicht über den Tisch gezogen. Also, ne? Beziehung macht da richtig, richtig, richtig viel aus.
Genau.
Und wenn wir das Ganze jetzt von der anderen Seite betrachten, die Ethikbank mit ihrer klaren Positionierung für ethisches und ökologisches Handeln und Anlegen zieht ja bestimmt auch ein bestimmtes Kundenklientel an. Sag mal, welche Eigenschaften würdest du sagen, schätzt du am meisten an den Kundinnen und Kunden von der Bank?
Naja, eben, dass die Kunden, sag mal, die blicken über den Tellerrand hinaus, die sind kritisch, nicht nur bei der Wahl der Produkte, die sie kaufen, sondern auch mit dem, was letztlich dahinter passiert, mit dem System passiert. Das heißt, unsere Kunden gucken uns auch schon genau auf die Finger. Also da manchmal fallen Kunden auch Sachen auf, die kriegen wir vielleicht in unserem Bankenalltag gar nicht mehr mit. Von daher ist das ist das, was man unseren Kunden so wirklich schätzt, dass die nicht die Jäger nach der größten Rendite, nach dem größten und besten Zins und nach Gratiskonten sozusagen sind, sondern denen geht's wirklich darum, dass mit ihrem Geld sinnvolle Sachen angestellt werden. Ne? Das ist das, was man sicherlich unseren Kunden zugute halten kann. Die finden den Weg zur Ethikbank, die suchen aktiv danach und die bleiben auch dabei.
Der auch so Feedback-Loops, dass Kunden aktiv konstruktives Feedback zu allen möglichen Prozessen geben können?
Das machen unsere Kunden. Also in der Regel, also sei es jetzt mal auf eine Reaktion auf ein Newsletter, schon bei Kontoeröffnung fragen wir, warum sind wir es geworden? Und normalerweise sagen wir, wenn du so einen Umfragelink oder sowas kriegst, beantwortest du das? In der Regel nicht.
Boah, habe ich keine Zeit für.
So ungefähr. Aber tatsächlich, unsere Kunden nehmen sich die Zeit und schreiben manchmal Romane. Und das ist auch für uns schön oder für Leute schön, die bei uns neu anfangen. Ich sage, hier, lies dir mal durch, da verstehst du, warum ein Kunde zu uns kommt und warum es so wichtig ist, ihn in dieser Hinsicht auch nicht zu enttäuschen. Ne?
Ja.
Weil,
ja. Kann man ja viel besser individuell auch beraten.
Die Kunden geben uns den Vertrauenszuschuss und geben uns auch tatsächlich in vielen Bereichen regelmäßig Feedback, sind auch sehr aufmerksam. Also es ist zwar schon einige Jahre her, da machen uns Kunden aufmerksam, ihr habt da noch ein Unternehmen auf der Positivliste, ich habe aber das und das und das gehört. Da haben wir uns kurz zusammengesetzt und gesagt, ja, okay, Kunde hat recht, weg damit. Ne? Wird jetzt verkauft, weil passt eigentlich nicht zu uns und zu unseren Anlagekriterien. Also da sind unsere Kunden auf jeden Fall hinterher.
Ja, das ist Beziehung, was auch eine große Rolle spielt, ist Transparenz. Hast du am Anfang auch schon erwähnt. Und Transparenz gewinnt ja immer mehr an Bedeutung. Dabei setzt die Ethikbank einen ziemlich geilen Standard, finde ich, mit dem gläsernen Bankprinzip, in dem sie Investitionen und Kredite eben detailliert offenlegt. Und der Ansatz bietet Kundinnen und Kunden ja eben eine einzigartige Sicht darauf, wie ihre Gelder dann verwendet werden. Und wie wird es bei der Ethikbank, also diese Transparenz im täglichen Geschäft, umgesetzt und welche Rolle spielst du denn dabei?
Ja, das ist wenn wir neue Wertpapiere zum Beispiel kaufen, dann landet das irgendwo beim Webmaster, bei mir oder jetzt bei meinem neuen Kollegen. Dann wird das natürlich sofort ins Internet eingepflegt. Oder wenn was verkauft wird, dass die gläserne Bank wird einmal im Monat aktualisiert. Also das heißt die Kreditvergabe, das heißt welche Kredite sind neu dazugekommen, das wird einmal im Monat aktualisiert. Und der, ja, ich sag mal, der ganz große Baustein, die größte Arbeit, ist das jährliche Update vom Ethik Research. Also der Ethik Kompass wird auch einmal im Jahr nochmal neu unter die Lupe genommen. Das heißt, unsere ganzen Positivlisten, Negativlisten von Bankanleihen, von den DAX-Unternehmen und MDAX-Unternehmen, von den Staaten, das wird alles nochmal unter die Lupe genommen, neu bewertet. Wir bekommen dann von unserer Research-Agentur, dem Immocrating, mit dem wir von Anfang an sehr super zusammenarbeiten, neue Listen. Wir schauen uns das an, wo hat sich was bewegt, welches Unternehmen müssen wir von der Positivliste vielleicht auf die Negativliste setzen. Also das ist jetzt gerade aktuell das, wo ich dir sagte, auch ich habe gerade so viel auf dem Tisch. Also ich bin gerade dabei, sozusagen diese Listen zu sichten und zu gucken, wo hat sich was bewegt, wo müssen wir handeln. Und dann ist es natürlich nochmal ein ganzes Stück Arbeit, das im Internet zu aktualisieren. Weil wenn ich mir jetzt nur mal unsere Staatenliste, ich weiß gar nicht, wie viele Länder, 156 Staaten, die da auf der Liste sind, ne, da wird jedes Land durchgegangen und guckt, wo hat sich jetzt was verbessert, wie ist der Korruptionsgrad aktuell, ja. Ist das Land noch frei, unfrei? Haben die jetzt die ILO-Kernarbeitsnorm unterschrieben? Haben die diverse Abkommen unterschrieben? Wie ist das Nachhaltigkeitsregel?
Also das ist ein komplexes Feld, ja.
Ja, und das sind dann die Sachen zum Thema gläserne Bank, Transparenz, die dann auch direkt wirklich auch auf meinem Tisch mit landen, ja.
Und das muss ja dann natürlich auch so aufgearbeitet werden, dass die Kundinnen und Kunden, die jetzt nicht voll drin sind im Bankenwesen und in diesem Ganzen, dass es so aufgearbeitet wird, dass es für sie interessant ist und auch leicht verständlich, was sicherlich auch eine Herausforderung ist, weil ja, es ist eben ein übel komplexes Feld.
Ja, es ist auch jedes Jahr, das ist auch für mich spannend, da mal tiefer zu blicken, warum ein Unternehmen oder ein Konzern halt auf der Negativliste ist. Also wenn man denkt vielleicht, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, die machen doch nur das und das, und dann guckt man ein bisschen tiefer und sieht, ah, die investieren aber doch in Kohleindustrie und in Rüstung, und man sagt, okay, kann auch Kaufentscheidungen beeinflussen, also wenn man es jetzt
mal so sieht.
Deswegen ist es auch, finde ich es auch so gut, dass wir auch wirklich diesen gesamten Prozess öffentlich machen. Warum kommen wir zu einer Anlageentscheidung?
Ja, das ist total wichtig, weil es gibt ja auch Unternehmen, die machen das richtig clever, die können das richtig gut verschleiern. Da muss man dann auch erstmal dahinter steigen. Die Ethikbank investiert ausschließlich in Projekte, die nachhaltige und soziale Kriterien erfüllen. Das haben wir jetzt herausgearbeitet. Und der Ansatz spiegelt sich nicht nur in ihrer Produktwahl wider, sondern eben auch, wie wir das schon besprochen haben, in ihrem Engagement für Transparenz und außerdem der Förderung von zum Beispiel Ethik-, Frauen- oder Umweltprojekten. Kannst du uns nochmal einen Einblick geben, wie genau die Ethikbank diese ethischen Kriterien definiert, anpasst und sicherstellt, dass diese in allen Geschäftsbereichen konsequent angewendet werden?
Ja, ist ein bisschen, also im Prinzip haben wir, es ist wie ein Katalog. Also wir haben auf der einen Seite definierte Negativkriterien. Also wir haben mal angefangen mit 6. Ich glaube, mittlerweile sind es 16, 20, ich weiß es nicht. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Filter. Also man geht davon aus, was macht eine Bank mit dem Geld? Eine Bank hat grundsätzlich 2 Möglichkeiten, mit den Kundengeldern umzugehen. Sie investiert im Kapitalmarkt, sagt, ich kaufe Wertpapiere, ich kaufe Staatsanleihen, ich kaufe Schuldverschreibungen von Firma oder Land XY oder Bankanleihen von diversen Banken. Und zweitens, ich vergebe Kredite. So. Und das heißt, die Art und Weise, wie wir Kredite vergeben oder welche Wertpapiere wir kaufen, da gehen wir quasi streng nach unseren Kriterienlisten vor. Das heißt, wir haben im ersten Filter, ich versuche das immer so wie so ein Filtersystem zu erklären. Ja. Das heißt, im ersten Filter haben wir die ganzen Tabukriterien, die sagen, in diese Bereiche investieren wir nicht. Kohlekraft, Kinderarbeit, Unternehmen, die Menschenrechte verletzen und so weiter. Lange Liste. Rüstung, Militärwaffen. So, da kommen jetzt die ganzen, nehmen wir mal die DAX-Konzerne oder die Konzerne vom Standard & Poor's 350, werden da durchgerüttelt. So, und alle, die in irgendeiner Form mit unseren Negativkriterien in Berührung kommen, bleiben oben im Filter hängen, bekommen kein Geld.
Rheinmetall zum Beispiel.
Zum Beispiel. So, die Unternehmen, die dann noch übrig bleiben, die rauspurzeln, die sind nicht automatisch im Anlageuniversum, die durchlaufen jetzt quasi noch den zweiten Filter. Das heißt, der zweite Filter untersucht bestimmte Positivkriterien. Das heißt, hier wird geguckt, wie ist das Unternehmen aufgestellt im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das heißt, hier werden nochmal konkret nach bestimmten ESG-Kriterien gescreent. Und die Unternehmen, die dort einen bestimmten Score erreichen, die sind dann auf der Positivliste, die sind grün. Und das heißt, die sind freigegeben, um zu investieren, Wertpapiere zu kaufen oder auch Kredite zu vergeben. So. Und im zweiten Step bei der Kreditvergabe, da haben wir ja den Bereich Privatkundenkredite, wo wir sind bei unseren ökologischen Baufinanzierungen, bei unseren Ökokrediten für Sanierungsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen, andere kleinere, größere ethische oder ökologische Projekte und Geschäftskredite, die wir aber nur an unsere Geschäftskunden geben. Ne? Das heißt, das sind auch kleine Mittelständler, die wir schon natürlich bei der Kontoeröffnung geguckt haben, passt der Kunde, die Kundin zu uns, passt das Unternehmen zu uns und wo dann auch nochmal die Kreditvergabe entschieden wird. Und im Prinzip, es klingt einfach, aber mehr ist es nicht. So einfach kann nachhaltiges Banking sein.
Und habt ihr für Kreditvergaben, habt ihr so einen Mindestbetrag? Ich hatte mit der Triodos Bank hatte ich einen Live, die haben gesagt, wir nehmen nur also Großkredite. Ab einer Million wird das interessant.
Wir haben kleine, also Verbraucher, der kleine Verbraucherkredit, wie er heißt, den kann man tatsächlich schon ab 5.000 Euro. Da geht, glaube ich, 5.000 bis, lass mich lügen, 50.000 Euro. Alles darüber hinaus wäre dann eine individuelle Finanzierungsanfrage. Die Baufinanzierungen gehen quasi ab 50.000 Euro los bis auch 500.000 so in die Drehe, was man halt, sag ich mal, für wenn mal jemand eine Riesenvilla für eine Million will, dann gucken wir uns das natürlich auch an. Aber das ist auch kleine Kredite sind möglich. Jetzt, du hast mal Kunden, die sagen, ich muss jetzt mal fix, was kostet denn 5.000 Euro? Eine Geschichte, jemand hatte einen Oldtimer und wollte den gern auf E umrüsten, so, ne, brauchte da, gesagt, na klar, so ein schönes Projekt, mach, so.
Ja. Und bei den ethischen Kriterien für die Anlagen, hast du gesagt, ihr unterstützt jetzt keine Rüstungskonzerne, was ich halt eigentlich tendenziell gut finde, gibt's dann aber einen Ethikausschuss, der dann darüber immer diskutiert, ob das gerade angemessen ist, weil im Moment, Es ist ja immer eine komplexe Situation, aber es ist eine sehr nahe komplexe Situation, wo es vielleicht gilt, darüber nochmal nachzudenken und vielleicht eine Entscheidung aufgrund der aktuellen Situation neu zu treffen, wie die auch immer aussehen mag. Aber da habt ihr sicherlich euren Ethikrat, der darüber immer tagt. Oder sind es festgeschriebene ethische Werte, die unveränderlich sind?
Also grundsätzlich sage ich mal, die Anlagekriterien sind unsere Bibel, die sind erstmal in Stein gemeißelt, aber natürlich haben sich die Kriterien auch immer über die Jahre mal hier und da geändert. Es ist auch mal was weggefallen. Also so, ich sag mal, FCKW war damals eins der ersten, wo ich sage, das Thema ist jetzt tatsächlich nicht mehr so aktuell. Es gibt wir haben jetzt einen Ethikrat, wir entscheiden das, wenn dann zusammen im Team auch tatsächlich mit den Vorständen, das ist dann auch ein offener Prozess. Oder lassen uns im Zweifel auch nochmal von der IMUG, unserer Research-Agentur, beraten. Aber grundsätzlich, also wenn jetzt was akut wäre, wir sind keine Großbank, wir haben kurze Wege, die Türen zum Vorständen stehen immer offen, mal kurz durch die Tür geguckt. Ich glaube, wir müssen mal reden. Das ist bei uns alles relativ schnell.
Und auch diese Entscheidungsfindungsprozesse sind für die Kundinnen transparent.
Das machen wir dann natürlich, das veröffentlichen wir natürlich im Kundenmagazin per Newsletter auf der Internetseite, in sozialen Medien natürlich. Also da machen wir nichts heimlich. Das würde irgendwann wahrscheinlich auch auffallen, weil wir ja auch unabhängige Wirtschaftsprüfer beauftragen, uns auf die Finger zu gucken. Das heißt, wir lassen uns auch von unabhängigen Wirtschaftsprüfern sozusagen bestätigen, dass wir uns an unsere Anlagekriterien auch halten und dass die Spendengelder ankommen. Also wir lassen uns da nochmal von anderen Leuten prüfen. Und wie gesagt, die größten Kritiker sind natürlich dann die eigenen Kunden und auch NGOs, zum Beispiel wie Facing Finance, die den Fair Finance Guide Deutschland ins Leben gerufen haben. Die überprüfen das ja auch einmal im Jahr, die Nachhaltigkeitsbanken und auch konventionelle Banken. Die schicken einen Riesenkatalog. Das heißt, wenn da was nicht mehr ganz so passen würde bei uns, würde es tatsächlich den Organisationen auch auffallen. Deswegen sind wir uns da schon auch treu.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Hast du schon von den Freipfaden gehört? Das sind die nullten Pfade der Wildgestaltung. Die warten auf dich, um in diesem Fall die Geheimnisse der Permakultur zu lüften. Permakultur ist ein ganzheitliches System des nachhaltigen Designs, das die Prinzipien der Natur nachahmt, um resiliente und produktive Ökosysteme zu schaffen, die sowohl ökologische als auch soziale Bedürfnisse erfüllen, indem sie Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Architektur, Gemeinschaftsbildung und vieles, vieles mehr integrieren. In dem Freipfadkurs Permakultur Design nehme ich dich mit auf eine 8-wöchige Reise durch die Welt der Permakultur. Der Kurs steht dir ein Jahr lang zur Verfügung. Und keine Sorge, du brauchst dafür keinen grünen Daumen. Nur deine Neugier und den Willen, etwas zu bewegen. Aber was erwartet dich? Na, ein tiefes Eintauchen in die Ethik, Prozessmodelle, Prinzipien und Methoden der Permakultur. Ich zeige dir, wie du nicht nur deinen Garten, sondern auch dein soziales Umfeld nachhaltig gestalten kannst. Klingt schon irgendwie spannend, oder? Ist es auch. Jedes Modul der insgesamt 13 ist ein kleines Abenteuer für sich. Vollgepackt mit praktischen Tipps, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich verspreche dir eine ganze Menge Aha-Momente. Und für einen fairen Preis zwischen 50 und 100 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. Und jetzt bist du bereit, den ersten Schritt in die faszinierende Welt der Permakultur zu machen? Na, dann besuch uns auf wildgestaltung.de/pfade/freifahrt und lass uns gemeinsam deine Welt und die der anderen ein bisschen grüner machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Dir spezielle Entscheidungsfindungstools, macht dir das demokratisch nach dem Konsens, soziokratisch oder systemisches Konsensieren gibt's ja auch. Habt ihr da irgendwie eine Spezialität bei euch?
Nein. Also wenn ein Thema wirklich brennt, dann sind wir tatsächlich so, wir setzen uns zusammen, wir diskutieren alle offen, jeder darf seine Meinung sagen und am Ende versuchen wir immer eine Entscheidung zu treffen, die für die Bank letztendlich am besten ist, für die Bank und für die Kunden. Also es gibt da dann auch kein bestimmtes Mehrheitsrecht. Wir hören auch auf Mitarbeiter, auf Kollegen. Also wir sind, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur 60 Leute und und auch wie gesagt, das kleine Research-Team, das Marketing-Team, wir versuchen da, wenn schon, viele Menschen in die Entscheidung mit einzubeziehen. Aber tatsächlich ist es jetzt schon, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass zuletzt mal irgendwas hinterfragt wurde oder neu überdacht werden musste. Also das ist dann, wenn vielleicht schon länger her, vor ein paar Jahren vielleicht, da ging es um das Thema Spanien. Ich glaube, das war, oh Gott, war das 2000? Ich weiß es nicht mehr. da war so Spanien als Land ursprünglich auf der Positivliste, gab dann aber Unruhen im Land, weil dieses Volkssouverän verwehrt wurde. Und da saßen wir zusammen, da haben wir überlegt, wie gehen wir jetzt damit um? Die Menschen werden in ihren Freiheitsrechten eigentlich in dem Moment beraubt, fanden wir nicht so toll. Diskutiert und gesagt, okay, dann nehmen wir Spanien jetzt von der Positivliste runter, bis das Problem geklärt ist. Ich glaube, es ist, ja. Also das war jetzt so ein Prozess, wo ich sage, auch kurze Wege, schnell, nicht erst monatelang diskutieren und entscheiden.
Das ja, ist auch das Vorteil. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von, ja, von einer kleinen Belegschaft, da agil und flexibel sein zu können. Das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man dieses Erfolgserlebnis hat. Die eigene Stimme wird gewertet, wird gewertschätzt, die kann man einbringen, die wird auch gehört und man findet dann zusammen auch einen Weg, wo alle mitgehen können. Das ist ja auf jeden Fall ein ziemlich großes Gefühl von Empowerment da auch. Hast du einen Lieblingsprojekt oder spezifisches Projekt oder Initiative, was von der Ethikbank finanziert wird, was dich halt so richtig fasziniert? Hast du sowas?
Oh, hey. Puh. Ach, sind manchmal so viele Projekte, wo ich sage, wie kommt man auf die Idee? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also vielleicht jetzt nur jetzt ein aktuelles Projekt, was wir auch kürzlich erst in unserem Blog vorgestellt haben. Ein Kunde, der Jörn Ziegler, kann ich ja nennen, er hatte sich in eine alte Fachscheune verliebt und wollte die aber auch nicht abreißen und hat sich gedacht, ich baue das Ding Stück für Stück ab, Stein für Stein, Balken für Balken, setz die um und mach was völlig Neues daraus. Und ich habe das vorher gesehen, ich habe das nachher gesehen und dachte nur,
Denkmalschutz,
und dachte nur, Wahnsinn. Und das sind dann solche Projekte, wo ich sage, das sind unsere Kunden, die beeindrucken uns halt auch jeden Tag aufs Neue mit ihren Ideen und Vorstellungen, was die manchmal an uns rantreten. Unsere gesamte Tiny-House-Finanzierung basiert auf einem Kundenwunsch von vor ein paar Jahren. Eine Kundin, die hatte sich einen alten Zirkuswagen besorgt und wollte den halt umbauen zu einem kleinen Wohnhaus. Und wir haben sie dabei unterstützt, wir haben das finanziert und so ist dann auch dieses ganze Thema, Mensch, Tiny House, das wird gefragt und da haben wir zusammengesessen, haben passende Produkte entwickelt, sowohl für kleine als auch für größere Tiny Häuser. Das war sozusagen auf Kundeninitiative hin von uns.
Deswegen, großartig.
Das ist top und da sind auch schon im Laufe der Zeit jetzt auch so tolle Tiny House Projekte entstanden. Muss ich dann immer sagen, das könnte ich mir auch vorstellen. Also das sind echt hübsch und reicht auch. Also da muss man wirklich sagen, ich kann da wirklich kein Projekt hervorheben. Es sind immer unsere Kunden, denen fällt immer wieder was Neues ein. Also wie der Herr, der den Oldtimer halt als E-Auto aufrüsten wollte oder so. Also jemand, der mit uns das erste komplett energieautarke Haus umgesetzt hat. Also es waren so viele im Laufe der Jahre, aber es kommt immer wieder was Neues. Das ist halt das Tolle. Und wenn man das dann auch immer mitbekommt, wir fragen ja dann auch immer nett, also wir sagen, bitte sag uns, wofür das Geld, bitte halt uns auf dem Laufenden. Das ist ein tolles Projekt. Wir möchten gern mehr darüber erfahren und auch darüber berichten. Ist auch so ein Teil gläserne Bank, ne, indem ich sage, wir zeigen auch mal konkret, was mit euren Geldern passiert ist.
Mhm. Genau. Das heißt, wir können ja eigentlich in dem Live jetzt auch für alle, die jetzt zuschauen oder das später sich anschauen, den Aufruf machen, falls ihr eine richtig starke Idee habt, wo ihr voll dahinter steht, was die ökologischen Kriterien und ethischen Kriterien der Ethikbank erfüllt, scheut euch nicht, auf die Ethikbank zuzugehen und
einfach mal anfragen, genau.
Ja. Wie sind denn gerade die Zinsen bei euch, Tagesgeld, Festgeld oder Kreditzinsen?
Ja, marktgerecht, also wir haben gerade im Tagesgeld noch so ein Einsteigerangebot. Jetzt müsste ich echt lügen.
Ich glaube 2,6% für 6 Monate.
2,5, kann das sein? 2,6? So was, ja. Also ich will jetzt nicht lügen. Wir hatten neulich erst die Konditionen aktualisiert, aber mein Geist ist auch nicht mehr der Jüngste. Beim Tagesgeld sind wir, glaube ich, auch bei so einem Einsteigerzins auch von 2,75. Ja, also ich müsste jetzt lügen, ich habe leider die Zinsen aktuell nicht im Kopf, aber es sind marktgerechte Konditionen. Es ist sicherlich keine Kampfkonditionen, wo wir auch ehrlich sagen müssen, da gibt es bei einer konventionellen Bank, bei einer Großbank sicherlich auch mehr, da machen wir uns nichts vor. Aber für die Kunden, denen wichtig ist, was mit den Geldern auch passiert, ist es ein marktgerechter und aktuell fairer Zins. Genau. Und Baufinanzierung sind wir eigentlich auch gut dabei. Da kann ich jetzt nichts Genaues sagen, weil das sind verschiedene Zinsen. Das ist so von bis. Das heißt, wir sagen ja beim Ökobaukredit, je ökologischer du baust, desto niedriger ist der Zins. Das heißt, wir betrachten nicht nur einen Aspekt in der Baufinanzierung, sondern wie gesagt auch der Weg zum ökologischen Bau, zum nachhaltigen Bau. Verwendest du nachhaltige Rohstoffe? Verwendest du, machst du was im Bereich Energieeffizienz, Solar und so weiter und so fort? Und je mehr Kriterien da erfüllt sind, gibt sozusagen einen Zinsbonbon, kann man sagen, von 0,15 Prozentpunkten. Das heißt, das hängt halt noch von vielen Faktoren ab bei einer Baufinanzierung. Aber auch da sind wir sicherlich nicht die günstigsten, aber definitiv auch nicht die teuersten am Markt, sondern es ist ein fairer, marktgerechter Zins.
Ja, voll. Finanzbildung ist ja auch ein unglaublich wichtiger Aspekt, um Menschen zu befähigen, informiert Entscheidungen treffen zu können. Da trägt die Ethikbank natürlich auch sicherlich zu bei. Einerseits natürlich, wie du es eben gerade gesagt hast, durch das bisschen Belohnungssystem von dem Ökobaukredit zum Beispiel, wo man, wenn man sich tiefer mit der Materie beschäftigt und noch mehr kreative Innovationen vielleicht einbaut, die effektiv sind, einen günstigeren Kredit zu bekommen, was natürlich auch eine Form von Bildung oder Pädagogik-Ansatz ist. Aber habt ihr noch andere Aspekte oder andere Methoden, wie ihr quasi Bildung in das Konzept von der Ethikbank einwebt?
Ich glaube, dass also Bildung gehört letztendlich auch mit zum Anlageuniversum. Das sind ja auch diverse Projekte oder auch Ziele, die wir damit verfolgen. Aber wir sind jetzt selber als Bank, also wir sind Banker, Bank, wir sind jetzt nicht regelmäßig auf Aufklärungsmissionen. Wenn wir auf Messen sind und so, wir klären über die Bank auf. Ich sag, es wäre sicherlich schön, wenn wir mehr Zeit hätten und mehr Kraft, auch mal in die Schulen zu gehen, Finanzaufklärung, was.
Das ist so wichtig.
Das ist sehr wichtig. Ich sage, würden wir gern machen, aber wir können es tatsächlich so nicht leisten. Was wir aber tatsächlich vor ein paar Jahren mal gemacht haben, ist in Organisationen, ich glaube, es war die Organisation Urgewalt, die auch sehr aktiv im Bereich tätig ist, Finanzbildung, nachhaltige, welche Bank macht was mit dem Geld, weil, also die bringen immer so einen Dirty Profits Report raus. Die sind tatsächlich mal in die Schulen gegangen, an die Schulen herangetreten, haben dort auch Seminare, Webinare oder für Schüler und Schülerinnen gegeben. Und da haben wir gerne unterstützt mit Materialien, mit Infomaterial, was ist nachhaltiges Banking, was macht das aus. Aber wie gesagt, wir selber, wir würden sicherlich gerne noch viel, viel, viel mehr tun. Aber dann sagen wir dann auch immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Wir konzentrieren uns dann eher auf das, was wir können. Und das sind nachhaltige Bankgeschäfte. Und müssen dann den Bildungsauftrag, was Finanzwesen angeht, den Schulen überlassen, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal mehr in den Fokus rückt und
das mehr kann auch dauern.
Manchmal geht es schneller, als man denkt. Ne? Wer hätte gedacht, dass Schüler irgendwann mal auf die Straße gehen, freitags, um fürs Klima zu demonstrieren?
Also, ja, stimmt. Da hast du natürlich auch recht. Seid ihr denn vernetzt mit anderen Banken, die ähnliche Visionen teilen? Also wie die GLS Bank, die Triodos Bank, es gibt die Umweltbank. Tomorrow ist jetzt keine richtige Bank, aber geht ja auch in die Richtung. Ja,
man kennt sich, man trifft sich mal. Also ich sag mal so, im Endeffekt, wir haben alle die gleiche Mission. Wir sind aber trotzdem auch noch so gewisse, ne, kleine Konkurrenten sind wir auch. Ja, aber da fließt jetzt kein böses Blut. Wir sind tatsächlich jetzt nicht so extrem mit den Kolleginnen vernetzt, aber man trifft sich mal auf Messen oder auf Veranstaltungen, man unterhält sich auch mal über Social Media oder über LinkedIn, tauscht man sich vielleicht hier und da bei einigen Themen mal aus. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns wöchentlich wirklich so im Beratungskreis oder so treffen. Nein, tatsächlich nicht.
Hättest du da Lust drauf? Sowas wie zum Beispiel auch so ein nachhaltigkeitsbankenübergreifendes Bildungsprojekt, dass man sagt, okay, wir stecken unsere Köpfe zusammen.
Lust? Also Lust.
Machen ein Programm und dann?
Lust tatsächlich immer. Grundsätzlich wären wir da immer dabei. Wir müssen aber leider immer sagen, bei uns ist dadurch, dass wir ein kleines Team sind, haben wir immer so ein Zeit- und Ressourcenproblem, uns um noch bankübergreifende Projekte sozusagen zu kümmern. Wir müssen leider auch immer viel absagen, weil wir dann doch immer mit bankeigenen Projekten vollumfänglich beschäftigt sind. Das sind immer so Sachen, wo ich sage, auch gern hätten wir voll Lust drauf, da noch was zu machen, in den Bereich zu gehen. Hier noch ein Interview, jeden Abend am liebsten wegen mir ein Interview machen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Da müssen wir aber dann tatsächlich sagen, wir schaffen es leider nicht. Das ist dann halt ein bisschen der Nachteil von einer kleinen Bank. Wir müssen uns wirklich, wir haben früher mal versucht, auf der Veranstaltung hier und jetzt fahren dorthin, wir mussten aber leider irgendwann sagen, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr, dürfen den Fokus nicht verlieren und jetzt haben wir gerade das Projekt und die wichtigen Projekte und wir schaffen es einfach nicht. Ja. So ehrlich muss man auch sein.
Wie sieht's denn da aus? Braucht ihr Unterstützung, neue Arbeitskräfte oder Auszubildende oder habt ihr da Bedarf oder seid ihr gedeckt?
Also aktuell, wir haben jetzt unser Team noch ein bisschen aufgestockt, ein bisschen Unterstützung im Kommunikationsbereich, im Webbereich noch. Das heißt, da geht's vorwärts. Und ja, wir suchen aber tatsächlich immer noch hier und da Leute für die ja nicht ganz so spannenden Aufgaben. Ich sag mal so, oder für mich jetzt nicht die spannendsten Aufgaben in der Betriebsorganisation, wo ich dann sage, das sind die immer die ganzen Sachen, die sich der Gesetzgeber jetzt neu ausgedacht hat, wieder für Banken durchlesen muss und umsetzen müssen. Da müssen Projekte gemacht werden. Das ist auch etwas, was wir, sage ich mal, den Großbanken zu verdanken haben. Das dann hieß, die müssen reguliert werden. Aber letztendlich die Kleinbanken mit den wenigen Mitarbeitern, die müssen es eins zu eins so umsetzen wie eine Großbank. Und das hat uns in den vergangenen Jahren auch oft an unsere Grenzen gebracht. Und da brauchen wir immer Unterstützung. Ich glaube, wir suchen tatsächlich noch einen Mitarbeiter für die Betriebsorganisation, der sich federführend mit um solche Projekte kümmert. Wäre schon auch gut, wenn er ein bisschen Bankhintergrund hat. Also, bitte. Mhm. Jederzeit bewerben.
Sehr gerne. Wer das hört und Lust darauf hat, gerne mal anschreiben, die Ethikbank, und für ein Vorstellungsgespräch vorbei. Huschen. Ist das viel im Homeoffice oder seid ihr viel in der Bank?
Sowohl als auch. Also muss sagen, nach Corona hat sich das ein bisschen mehr ins Homeoffice verlagert. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Teams ist. In meinem Team ist es so, also wir haben 2-3 Tage, da sind wir immer da, damit wir uns auch sehen, damit wir uns abstimmen, damit jeder weiß, was liegt gerade an, was ist auf dem Tisch. Aber dann auch gerade die Kollegen, die einen etwas weiteren Fahrtweg haben, bleiben dann doch jetzt auch schon so 2-3 Mal die Woche im Homeoffice. War vorher auch schon möglich, aber tatsächlich ist es nach der ganzen Corona-Zeit wirklich auch alltäglich geworden. Es gibt bestimmte Bereiche wie unser Kundenzentrum zum Beispiel, die sind da, die sind jeden Tag in der Bank.
Ja, klar, das
ist
auch.
Aber grundsätzlich ist Homeoffice bei uns jetzt auch gang und gäbe und möglich, ja.
Ja, ist auch cool, dass nach wie vor durchaus auch noch man sich live begegnet, weil es ja nicht nur die Beziehung zum Kunden ziemlich wichtig ist, sondern auch zu den Kolleginnen und Kollegen.
Natürlich.
Weil Ethikbank ist ja nicht nur was nach, und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur was nach außen wirkt, sondern es muss auch im Inneren gelebt werden. Sonst ist es nicht mehr so richtig authentisch und dafür muss man sich natürlich begegnen.
Sonst wäre ich nicht schon fast 15 Jahre da und das ist auch viele Kollegen und Kolleginnen, die schon sehr lange da sind. Also wie ich schon vorher sagte, seit der Ausbildung. Also wir haben zwei unserer Vorstandsmitglieder, der Toni Scheller und der Thomas Mayer, die haben ihre Ausbildung zum Bankkaufmann im Haus gemacht, ne? Sind dann dabei geblieben, haben sich weitergebildet und sind dann plötzlich 15 Jahre später Vorstand einer ethisch-ökologischen Bank. Ne?
Ja, ziemlich cool.
Ja, das ist auch sowas, was für die Bank spricht, dass, wie gesagt, die Kollegen auch gern da sind, gern bleiben und es ist einfach ein tolles Team. Liebe Grüße an alle, die noch zuschauen. Ist auch einfach ein tolles Team und ein tolles Miteinander, das muss man wirklich sagen. Und das ist dann auch das, was sich im Kundenservice und überhaupt dann nach außen auch wieder spiegelt.
Ja. Jetzt kommt die klassische Bewerbungsgesprächsfrage. Wie siehst du die Zukunft der Ethikbank? Wo siehst du, welche Vision hast du noch?
Also ich würde gern auf jeden Fall noch das 50. Jubiläum feiern. Also ich würde mir also wünschen, dass wir weiter immer mehr und mehr Menschen für nachhaltiges Banking, für die Bank begeistern, dass wir immer mehr Menschen erreichen, die kritisch hinterfragen, was ihre Hausbank oder was die Großbank mit ihren Geldern macht, die wissen, dass Geld viel anrichten und ausrichten kann. Und ja, dass wir bleiben, wie wir sind, sage ich mal so. Dass die Ethikbank weiter sich treu bleibt, das Team toll bleibt. Also wie gesagt, ich habe Bock auf das 50-jährige Jubiläum dann in ein paar Jahren. Dauert noch ein bisschen. Bin ich da schon in Rente? Nein, ich glaube nicht.
Und selbst wenn, mal gucken, was die Politik da so veranstaltet.
Selbst wenn, komme ich trotzdem vorbei. Ist egal. Also das würde ich mir wünschen, ja.
Ich habe zum Abschluss noch ein paar schnelle Fragen. Die kannst du in einem Satz oder einem Wort sogar beantworten.
Na dann.
Wie entspannst du dich nach einem intensiven Arbeitstag? Hast du da irgendwas?
Naja, ein schönes Radler, Couch und Netflix. Hm?
Top.
Klassisch. Nichts Besonderes.
Ja, finde ich auch richtig, richtig entspannt.
Ja.
Was hast du zuletzt geguckt?
Was habe ich denn jetzt gehört? Das ist jetzt wieder eine Frage. Der Film, der letztes Jahr den Oscar gewonnen hat, wie hieß er denn? Everywhere, Everything, Anyone,
At Once.
At Once, ja, genau. Ja. Den habe ich tatsächlich zuletzt geguckt. War sehr verwirrend, aber sehr toll. Doch.
Ja, das fand ich auch. Wäre auch genau meine Kritik gewesen.
Ja.
Hast du Offline-Tage?
Ja, in der Sauna.
Also wenn ich sehr nice. Den ganzen Tag dann in der Sauna?
Also wenn ich jetzt wirklich Wellness-Tag mache, dann bleibt das Handy im Spind. Da interessiert mich auch nicht, was passiert. Da ist cool. Auch Social Media, man braucht das. Man wird den ganzen Tag, ist ja extreme Reizüberflutung. Also,
das ist durch deinen Job auch, ne? Das ist ja
genau,
tagtäglich.
Genau.
Aber ich mache viele, viele Lives mit Menschen, die auch also als InfluencerInnen tätig sind und so. Und ich würde mal sagen, 90% der Menschen, denen ich die Frage stelle, sagen, sie haben keine Offline-Tage, wünschen sich aber welche. Von daher finde ich das großartig, dass du das jetzt sagst und so konsequent durchziehst. Und das mit der.
Ich sag mal, ich top. Vielleicht nicht 24 Stunden, aber ich gucke dann früh mal rein. Aber sobald ich dann abschalte, dann bleibt das Handy vielleicht nochmal vorm zu Bett gehen, war irgendwas, will jemand was. Aber dann ist, aber das musste ich mir auch tatsächlich antrainieren. Das
ist auch nicht einfach heutzutage.
Das ist nicht einfach. Schickt dir auch keiner mehr eine Postkarte, wenn was ist. Ne, du hast irgendwie das Gefühl, du musst immer erreichbar sein für alles und für jeden. Aber Spoiler, nee, muss man tatsächlich nicht. Es geht auch tatsächlich immer ohne.
Kannst du dich an deinen ersten Gedanken heute nach dem Aufwachen erinnern?
Es ist Montag.
Magst du Montage?
Nein. Ja, das ist, man wird so aus dem Wochenende gerissen und das ist am Vormittag, wenn ich dann meinen ersten Kaffee habe, bin ich total zugänglich. Dann haben wir montags eigentlich immer unser Team-Meeting und man quatscht mal übers Wochenende. Der Tag entwickelt sich dann schon, aber dann der zweite Gedanke war, dachte ich, oh nein, heute auch noch Interview. Ich muss noch mal zum Friseur, aber ich habe es nicht geschafft.
Sieht man nicht.
Ja, ein bisschen lang, passt schon. Ja.
Hast du ein bestimmtes Morgenritual, was du gerne frönst? Kaffee hast du jetzt schon gesagt. Hast du sowas Festes irgendwie oder hättest du gerne sowas?
Tatsächlich nicht. Also aufstehen, mit niemandem sprechen und mich zum Menschen machen, das ist, ich habe da tatsächlich kein Ritual. Aufstehen, Kaffee, ins Bad wandern und dann so in den Tag starten. Meistens, wenn ich dann auf dem Weg in die Bank bin oder so, gehe ich schon im Kopf den Tag durch. Was hast du dir heute vorgenommen? Ich weiß nicht, ich weiß, es ist so ein neuer Trend, so Morgenrituale und 5-Uhr-Clubs und was ich da jetzt alles gesehen habe, aber
gesund, für Leute, die das
ausreichend schlafen, gesund ausschlafen, aufstehen, ja. Niemanden umbringen, das ist
schon ganz gut, wenn man das hinkriegt. Ja. So, Klimawandel, siehst du da mit mehr Hoffnung oder mit mehr Sorge in die Zukunft?
Ich bin da schon eher besorgt, muss ich wirklich sagen, weil ich auch politische Entwicklungen beobachte, die mir große, große Sorge machen, auch gerade in Thüringen und in Ostdeutschland, wo wir sitzen, was mir nicht nur Sorgen, sondern auch riesengroße Angst bereitet, muss ich jetzt wirklich so sagen. Und gerade mit diesen Bewegungen hin zu Klimawandel gibt's gar nicht. Ich sage, die ersten Schritte sind getan, sind small steps, aber ich denke, dass den richtig großen Knall hat noch keiner gehört. Und im Endeffekt ist es leider so, dass der Mensch erst reagiert, wenn es zu spät ist oder wenn was passiert ist. Von daher mache ich mir da tatsächlich schon Sorgen. Ich denke mal, ich werde das totale Chaos nicht mehr erleben, aber mein Neffe und seine Kinder und alle anderen werden es vielleicht nicht mehr so einfach haben, ja.
Wie schaffst du das, trotz der schwierigen Themen optimistisch zu bleiben?
Ja, ich gehe halt trotzdem noch irgendwie mit offenen Augen durch die Welt, ne? Ich verbringe viel Zeit mit meinem Neffen, guck, wie unbeschwert wir sind, oder auch die Nachbarskinder. Versucht einfach noch das Beste aus jedem Tag zu machen. Also ich laufe jetzt nicht durch die Welt und versuche jeden Tag alles schwarz zu sehen, sondern aus jedem Tag was Positives mitzunehmen. Ich sage, heute war, Mensch, es war zwar ein Montag, aber es war ein toller Tag. Ich habe jetzt einen tollen Abend mit dir verbracht.
Dankeschön.
Ist doch super. Und wie gesagt, klar macht man sich Sorgen. Und hofft irgendwo, dass es irgendwie noch Klick macht in der Politik bei einzelnen Menschen. Einfach positiv bleiben.
Ja, ja, und du hast natürlich auch in deinem Job, du hast natürlich einen Job, der sich mit absolut positiven Sachen auch beschäftigt, ne? Ja. Also der einen ganzen Gesellschaftssektor quasi im Prinzip reformiert, was eine unglaublich positive Zukunftsausrichtung ist. Das sicherlich dann auch einen Beitrag leistet.
Das ist ja letztendlich auch das Ziel der Edikbank. Wenn man das zusammenfasst, es ist das Ziel, durch die Anlagepolitik eigentlich einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu nehmen. So. Und wenn wir das bei dem einen oder anderen ein Umdenken erreichen, dann haben wir doch schon viel geschafft.
Ja, voll. Was hältst du vom Bitcoin?
Das sind solche Sachen. Da muss ich wirklich sagen, ich bin kein Banker. Ich habe von sowas, ich kann dir zwar jetzt nach 15 Jahren sicherlich einen Kredit verkaufen und ein Girokonto und ein Festgeld, aber solche Geschichten wie Kryptowährung, Bitcoins, da bin ich raus. Das übersteigt mein Wissen und ich traue solchen Geschichten auch nicht. Also da bin ich wirklich dann noch die Oldschool-Generation, die tatsächlich auch noch Bargeld im Portemonnaie trägt, einfach nur zur Sicherheit, dass immer noch was da ist, wenn die Karte nicht geht. Und also Bitcoin, da, ich weiß, wenn ich da jüngere Kolleginnen frage oder Kollegen, die können dir sonst was erzählen, ja, habe ich auch, aber ich bin da raus.
Ist ganz schön interessant, auch was Finanzwesen und Reformation dessen angeht, also Ob man es gut findet oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Es hat auch Vor- und Nachteile, aber es ist eine unglaublich spannende Angelegenheit.
Glaube ich, aber wie gesagt, es ist nichts, was ich jetzt wo ich jetzt sage, da lese ich mich als morgen ein und werde dann in Bitcoins investieren. Also ich bleibe dann lieber bei meinem...
richtig viele andere spannende Angelegenheiten.
Ich bleibe dann lieber bei meinen klassischen nachhaltigen Fonds, Fondssparplänen und sowas. So, damit kenne ich mich aus, das ist in Ordnung.
So ETFs, Global Clean Energy oder sowas.
So zum Beispiel, ja. Also ja. Schon ausgewählte grüne Fonds, wo man auch nachvollziehen kann, dass die auch wirklich in Bereiche, also nicht in Bereiche investieren, die mir jetzt nicht zusagen. Also da gibt's auch verschiedene Angebote.
Hast du ein Buch, was deine Sicht auf Ethik oder Finanzen verändert hat? Irgendwas, was du empfehlen kannst, was man mal gelesen haben sollte, wenn man da in dieses Feld einsteigen möchte?
Gibt es ein Buch, das heißt Grünes Geld. Jetzt frag mich aber nicht mehr, von wem das war. Aber also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es tatsächlich nie ganz gelesen, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Aber einfach nur, weil ich das Thema nachhaltiges Banking, grünes Geld eigentlich dann Tag für Tag im Job auch live erlebt habe. Aber das Buch wurde mir damals zum Beispiel auch zum besseren Verständnis und so auch ans Herz gelegt, ja.
Mhm. Ja. Ich habe es gerade mal gegoogelt, das heißt Grünes Geld 2020, Handbuch für nachhaltige Geldanlagen von Max Demmel und Holger Blisse.
Genau, der Herr Demmel war es.
Für Leute, die das interessiert.
Aber das ist so ein guter Einsteig. Da wird mal ein bisschen erklärt, wie funktioniert das, was sind nachhaltige Geldanlagen, sind auch die größten Nachhaltigkeitsbanken Deutschlands sind dort auch nochmal vorgestellt. Also es ist so ein gutes Kompakt Zusammenfassung.
Liest du sonst? Hast du Zeit noch zu lesen?
Tatsächlich eher Hörbücher. Also lesen im Urlaub, aber so mal zum Einschlafen Hörbücher, tatsächlich bin ich ein Fan.
Ja. Was machst du da? Drei Fragezeichen?
Immer so die Sachen, mit denen man auch nicht gerechnet hätte.
Stephen King.
Ja, auch so in dem Bereich auch, mal so Zeitreisen, Fantasy, ein bisschen Sci-Fi, ja. Harry Potter, ganz großer Pothead auch, ja.
Von Rufus Beck gelesen.
Ja, genau. Ist aber nicht gut zum Einschlafen, weil sobald er die Dobby-Stimme anfängt, geht's wieder los. Ja. Ja, das ist tatsächlich passiert. Und gerade im Urlaub, wenn man gerade entspannt und dann spricht Dobby, dann sitzt man wieder auf der Liege. Mm. Ja.
Aber ich liebe auch Hörbücher, finde ich auch großartig. Ist ja schön zu hören. Vor allem, also wenn es halt auch wirklich eine gute Sprecherstimme ist. Damit steht und fällt das gute Hörbuch.
Genau.
Tatsächlich auch. Ja. Was ist dein Lieblingsmusikgenre?
Oh, tatsächlich klassisch Pop, also Lieblingssängerin Pink und Celine Dion. Also zwar gegensätzlich, aber also so klasse Popmusik und auch zum Feiern gehen, Hausmusik. Mhm. So die guten Sachen aus den 2000ern. Ja, 90er muss da natürlich auch sein in meiner Generation, ne?
Natürlich.
Bin da ein bisschen breit gefächert. Jetzt nicht ganz so Heavy Metal, nicht, aber.
Macht Pink noch Musik schon, ne?
Ja, natürlich. Ist gerade noch aktuell auf Tour.
Ach so.
Oh. Ja.
Habe ich lange nicht mehr gehört. Aber ich muss auch sagen, also 90er Pop und 2000er Pop fand ich noch richtig geil. Das hatte noch richtig Charakter irgendwie. Vor allem fand ich es auch spitzenmäßig, dass. Also vor allem so Girlbands, die waren richtig vorwärts. Ja, da gab es richtig viele und das fand ich nice.
Jetzt höre ich mich an wie ein richtig alter Mensch, aber das war noch Musik.
Das fand ich auch. Ja, höre ich auch noch gerne. Mhm. Aber so das Popmusik von heute bin ich irgendwie noch nicht mit warm geworden.
Ja, Popmusik geht noch. Ich finde diesen Hip-Hop, diesen Deutsch-Rap. Finde ich eher fragwürdig, aber ja, jede Generation hat halt einen anderen Geschmack.
Hast du einen Song, den du heute immer noch richtig gerne hörst? Könntest du immer wieder anhören?
Oh, da gibt es tatsächlich viele. Zwing mich jetzt nicht, mich zu entscheiden. Also da...
Du kannst auch drei sagen.
Nee. Also das ist jetzt... Nee. Also da gibt's wirklich zu viele. Also ich bin auch so ein Alter noch aus der Generation Boyband, Take That, von ganz, ganz, ganz früh. Ach, da gibt es so viele tolle Hits auch. Nee, da kann ich mich jetzt wirklich nicht entscheiden. Mm-mm.
Dann sag mir doch lieber, was deine Lieblingsjahreszeit ist. Kannst du dich da entscheiden?
Sommer. Ich bin Sonnenanbeter durch und durch. Ich warte auch schon auf den Frühling für die ersten, aber ich bin tatsächlich Sommer. Es kann nicht heiß genug sein.
Reptiloid würde man da
ja
sagen.
Ne? So. Ich bin kein Wintermensch, ich bin ein Sommermensch. Dann werde ich erst richtig wach, sozusagen.
Kennst du ein Land oder eine Region, was so in Bezug auf nachhaltige Ökonomie besonders progressiv ist? Oder sind wir da schon voll weit in Deutschland?
Ja, wir sind in Deutschland schon weit, aber es gibt sicherlich Länder, die es hier und da besser machen. Aber ich sage mal so, einerseits ist Schweden wirklich sehr fortschrittlich, was nachhaltige Energien angeht. Andererseits haben sie halt immer noch sehr viele Atomkraftwerke. Also es ist dann auch immer so zweischneidig zu sehen. Das kann man pauschal jetzt gar nicht sagen. Es sind immer die kleinen Sachen, was unternimmt ein Land. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich, ich kann jetzt keins besonders in den Fokus rücken, wo ich sage, die haben verstanden, um was es geht. Weil das ist
zu komplex.
Zu komplex. Insgesamt. Es ist in Frankreich wie in Deutschland. Jeder versucht, an einer Baustelle irgendwo zu arbeiten, setzt hier jetzt mal einen Windpark hin und dort wird jetzt mal ein Atomkraftwerk abgeschalten, aber im Nachbarland planen sie schon wieder 5 neue Kohlekraftwerke, wo ich dann sage, da muss man dann halt vielleicht auch mal besser landesübergreifend zusammenarbeiten, weil so bringt's nichts für die Klimabilanz, wenn das eine Land keinen CO2-Ausstoß mehr hat, aber dafür ein anderes Land doppelt und dreifach so viel.
Ja, ja.
Aber das werden wir nicht entscheiden. Das ist nicht das entscheiden andere, leider.
Hast du noch andere Hobbys?
Hobbys? Ja, wie schon gesagt, verbringe gern Zeit mit meinem Neffen, gehe ins Kino, reisen tatsächlich auch mal so Ausflüge, Städtetrips. Ganz klassisch mal Freunde treffen auf ein Bierchen im Biergarten im Sommer. Also so ein richtiges klassisches Hobby. Und ich sage, ich spiele Gitarre, ich lese viel, habe ich jetzt tatsächlich nicht so.
Modelleisenbahn.
Ich versuche quasi wirklich die Freizeit, die ich habe, sinnvoll zu verbringen, ohne mich unter Druck zu setzen. Das heißt, auch wenn es mal ein Wochenende nur eingemummelt auf der Couch ist mit einem schönen, mit einer Tüte Chips und Filmabend, dann ist das auch ein tolles Hobby manchmal.
Ja, ja, voll, sehe ich auch so. Ich habe noch 2 Fragen. Nämlich einmal, wenn du jetzt von jetzt auf gleich mit einem Schnips irgendwas auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
Naja, wir hatten. Das ist vielleicht jetzt, das ist wahrscheinlich egoistisch gedacht, aber wir hatten letztes Jahr einen sehr schlimmen Todesfall in der Familie und den würde ich sofort rückgängig machen. Also das ist jetzt wirklich, muss ich sagen, da wäre ich dann egoistisch. Wenn ich noch einen zweiten Schnips hätte, würde ich mir wünschen, dass wir menschlich miteinander umgehen. Dass keine sinnlosen Kriege um Territorien oder wegen Religionen mehr geführt werden. Das wäre dann tatsächlich the big snap sozusagen. Also ich bräuchte zwingend 2.
Sag Christa, ich also.
Danke.
Würde ich dir gewähren.
Dann machen wir das so. Dann machen wir das
gerne.
So.
Du kannst jetzt zum Abschluss, kannst du dir jetzt noch von allen, die zuschauen oder später das schauen, kannst du dir was wünschen? Ganz persönlich für dich auch nochmal oder für die Ethikbank oder für die Welt? Kannst du mal überlegen, gibt es irgendeine Fähigkeit, die du oder ihr braucht? Gibt es irgendeine Ressource, die ihr braucht? Eine Information, eine Idee? Mal überlegen. Und wir gucken einfach mal, was das Universum so drauf hat. Was passiert, wenn man diesen Wunsch einfach mal ausspricht?
Ein Wunsch ist einfach, lauft mit offenen Augen durch die Welt, hinterfragt, was ihr seht, was ihr kauft, wo ihr kauft, wie ihr kauft und letztendlich auch, was Banken oder andere Unternehmen mit euren Geldern letztlich anstellen. Lauft einfach mit dem Fokus, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und schaut nicht weg. Das
Finde ich richtig gut.
Ja.
Schön.
Was soll man da noch sagen, ne? Also.
Ja.
Ja. Weil darauf kommt es letztendlich an.
Ja. Ja, und so ein bisschen nach innen hören. Ich glaube, jeder Mensch weiß im Inneren, was gut und richtig ist. Ich glaube, da haben wir alle ein ganz gutes Gefühl für.
Ja.
Es gilt dann darauf zu hören, auf diese Stimme, und danach zu handeln. Aber ich glaube, wir wissen das alle, was wir gut brauchen. Das, was wir unseren Familien, unseren Kindern, unseren Freunden wünschen, das ist auch gut, wenn wir das irgendwie der ganzen Menschheit wünschen. Ne?
Manchmal muss man auch einfach nur seinen inneren Schweinehund überwinden. Also klar, früher war so ein Kontowechsel übelst kompliziert und ich muss dem Bescheid geben und das und das und das. Wir haben heute einen gesetzlichen Kontowechselservice. Also eröffne dein Konto online in 10 Minuten, Wechselservice an, zack, neue Bankverbindung steht. Also das ist tatsächlich kein Hexenwerk mehr. Ne? Man muss halt nur mal sagen, ja, jetzt geht's los. Ich starte jetzt.
Kleiner Schritt für einen selbst, großer Schritt für die Menschheit, ne? wie okay, das mal gesagt wurde, in anderem Kontext.
Ja, ein Mini-Step. Ja, das sind auch kleine Sachen, können viel bewirken. Man muss es auch damals bei Veranstaltungen oder bei Messen haben viele Leute auch immer gesagt, ach, mit den 10 Mark, die ich auf dem Konto habe. Ich sage, doch, ne? Auch jeder Cent kann etwas bewegen. So, jedem Cent auf deinem Konto. Das ist wirklich so.
Voll. Ja, vor allem, wenn das alle denken, ne? Dann ist es natürlich ultimativ. Aber wir brauchen ja auch nur die kritische Masse. das sind irgendwie zwischen 1,5 und 3%. Die brauchen wir nur und dann geht's ab.
Genau, die kritische Masse und auch die Global Player, ne? Die müssen auch mitziehen. Ich sag mal, wir sind als Ethikbank, wir sagen klar, du Kohlekonzern, du bekommst kein Geld von uns. Der Kohlekonzern denkt sich im Zweifel, ja, ist okay, ich gehe halt zur Großbank, ne? Aber ich sag, wenn jetzt plötzlich alle Banken sagen, nö, wir haben uns jetzt überlegt, also wir sind jetzt der Meinung, Kohle wirft keine Rendite mehr ab, ist nicht mehr so toll, wir geben euch kein Geld mehr. Na, wenn die das vor 10 Jahren schon so gemacht hätten, dann hätten wir jetzt vielleicht schon weniger Kohlekraftwerke, weil ohne Moos nichts los, ne?
Voll, das ist genau so.
Vielleicht zu plakativ, aber am Endeffekt funktioniert es doch so.
Es ist im Endeffekt genau so ist es, ne? Weil jede Entscheidung ist im Prinzip eine Stimme, die man abgibt und sich für was einsetzt. Und das hat einen Effekt. Wenn immer mehr Leute Interesse oder die Nachfrage an erneuerbaren Energien ist, dann stellt sich die Wirtschaft dahingehend um, weil sie dafür ein Angebot schaffen will. Und dann ist die Konkurrenz unser Freund, weil dann gibt's viele Unternehmen, die sich weiterentwickeln, die weitere Forschung anstellen und so können wir da in eine Richtung gehen. Und für die Leute, die am Anfang eben mit offenen Augen durch die Welt gehen, die haben halt diese Pionieraufgabe, die haben wir. Da sind wir jetzt gerade dran. An diesem exponentiellen Wachstum sind wir noch irgendwie ganz nah an der X-Achse dran. Aber wir haben keine andere Wahl. Ne? So geht's nicht weiter. Wir sehen verschiedene Lösungen. Es gibt verschiedene Lösungen. Da müssen wir jetzt hin. Und dafür müssen wir natürlich auch unsere Stimme nicht nur auf einem Wahlzettel abgeben, sondern halt im günstigsten Fall bei jeder Kaufentscheidung überlegen, wofür wir unsere Stimmen abgeben, nämlich nicht nur für Parteien, sondern auch für Unternehmen. Das ist, Hey, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit neigt sich unser hoffentlich anregendes und inspirierendes Gespräch für euch mit Jeanette dem Ende zu. Und ich danke dir herzlichst, Jeanette, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Viele faszinierende Einblicke in die Welt der Ethikbank. Und ich finde, deine Energie und dein Engagement kam auf jeden Fall rüber. Und dass du für den Job brennst und für das Unternehmen, dass du dich da richtig, richtig, richtig wohlfühlst, ist bei mir auf jeden Fall angekommen. Und freut mich sehr, dass du das gefunden hast und tagtäglich für und mit uns allen einen Wandel gestalten kann. Und ich finde, zusammenfassend haben wir heute gelernt, wie wichtig das ist, eben Verantwortung im Finanzsektor zu übernehmen und wie Banken wie die Ethikbank durch ihre ethische und ökologische Ausrichtung einen positiven Beitrag leisten können. Wir haben erfahren, dass nachhaltige Investments nicht nur gut für unseren Planeten und die Gesellschaft sind, sondern eben auch finanziell sinnvoll sein können, weil auch eine Bank ein Wirtschaftsunternehmen ist, aber es kommt eben drauf an, mit was man Geld verdient. Und wie gesagt, sehr eindrucksvoll, auch diese transparenten Kriterien und die klare Vision der Ethikbank da eine Vorreiterrolle einzunehmen. Aber ich glaube fest dran, dass jeder und jede von uns eben durch bewusste Entscheidungen im Umgang mit Geld die Welt ein Stück besser machen kann. Also lass uns gerne diese Erkenntnis als Ansporn ansehen, unsere eigenen Finanzen zu hinterfragen, uns damit zu beschäftigen, uns zu bilden und diese Power dann auch zu nutzen. Vielleicht auch mit einem ganz kleinen Schritt zu einer ethischen Alternativbank zu wechseln. Also vielen Dank an alle, die heute zugeschaut haben. Nehmt die Inspiration gern mit nach Hause. Quatscht drüber, fühlt rein, schlaft drüber und lasst uns an einer gerechteren, nachhaltigeren Zukunft arbeiten. Bleibt neugierig, engagiert. Denkt dran, wir können alle Teile der Lösung sein. Janet, ich danke dir nochmal herzlich.
Vielen Dank für die Einladung und an alle Zuschauer noch einen schönen, angenehmen Abend.
Das wünsche ich euch auch. Und wir sehen uns nach einer längeren Pause, ich glaube 4 Wochen, sehen wir uns dann auch wieder am Montag um 20 Uhr dann mit Julia von der Freien Grundschule Nimmersatt. Die ist ganz frisch gegründet bei Karlsruhe. Und da steigen wir mal so ein bisschen in die Bildungsarbeit ein und gucken, warum, was ist das eigentlich, eine freie Schule? Warum ist das eigentlich wichtig? Wie kann man denn eine Schule gründen? Das ist ja auch sehr interessant. Gucken wir uns doch mal den Bildungsaspekt an. Ich freue mich auf euch. Grüße. Schönen Abend dir, Janet. Genieß es.
Ja, auch.
Schönen
Feierabend. Mach's gut. Ciao.
Ciao, bis bald. Yo. Und ich muss mich jetzt ins Bett hauen. Fjalle war ziemlich krank. Und jetzt merke ich es bei mir. Also schlafen, viel Teechen und dann geht's weiter. Ciao, Leute. Schönen Abend.